Let's travel back to a hot afternoon.
Begeben wir uns doch auf eine Zeitreise. Zurück in das Jahr 1847. An jenen heißen Nachmittag des 24. Juli, so gegen 14 Uhr. Brigham Young, damals Präsident des Kollegiums der 12 Apostel, langte an jenem Tag nach beschwerlichen 111 Tagen mit dem ersten Vortrupp, der gen Westen zog und aus 148 Mitgliedern der Kirche bestand, krank und vom Bergfieber geschwächt im Salzseetal an. Zwei Tage später machten sich Brigham Young, der von seiner Erkrankung noch nicht vollständig genesen war, sowie einige Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel und weitere zu einem Erkundungsgang auf. William Clayton schilderte: Einen guten Kilometer nördlich des Lagers fanden wir ein herrliches Plateau vor, schön eben und gegen Westen hin etwas abgeflacht. Die Gruppe nahm die Stelle gerade näher in Augenschein, als Brigham Young unvermittelt innehielt, seinen Gehstock in den Boden stieß und ausrief: Hier wird der Tempel unseres Gottes stehen. Elder Wilford Woodruff, der ebenfalls mit dabei war, sagte später, diese Aussage habe ihn persönlich wie ein Blitz durchfahren. Er steckte als Markierung einen Zweig an jene Stelle ins Erdreich, wo Präsident Young seinen Gehstock hingesetzt hatte. Für den Tempel wurden 17 Hektar Land vorgesehen und es wurde beschlossen, die Stadt genau nach den vier Himmelsrichtungen anzulegen, wobei der Tempel in der Mitte stehen sollte. Bei der Frühjahrsgeneralkonferenz 1851 nahmen die Mitglieder der Kirche einstimmig den Vorschlag an, dem Namen des Herrn einen Tempel zu errichten. Zwei Jahre später wurde das Tempelgrundstück am 14. Februar 1853 von Heber C. Kimball geweiht. Bei dieser öffentlichen Zeremonie waren etliche tausend Heilige zugegen und es erfolgte der erste Spatenstich. Wenige Monate später wurden am 6. April die massiven Ecksteine des Tempels gelegt und im Zuge einer aufwendigen Zeremonie auch geweiht. Es gab unter anderem Fahnenträger sowie Blaskapellen und eine Prozession vom alten Tabernakel bis hin zum Tempelgrundstück, an deren Spitze die Führer der Kirche schritten. Bei jedem der vier Ecksteine wurden Ansprachen gehalten und Gebete gesprochen. Bei diesem ersten Spatenstich erzählte Präsident Young davon, dass er, als sie das Tal erkundeten und er zum ersten Mal diese Stelle betreten hatte, eine Vision gehabt hatte. Ich wusste damals ebenso genau wie heute, dies ist der Platz, an dem wir einen Tempel errichten sollen. Er stand mir vor Augen. 10 Jahre später tat Brigham Young bei der Herbstgeneralkonferenz 1863 diesen prophetischen Ausspruch. Dieser Tempel soll so gebaut werden, dass er das Millennium überdauert. Dies ist nicht der einzige Tempel, den wir errichten werden. Es wird Hunderte geben und alle werden sie dem Herrn geweiht sein. Dieser Tempel jedoch wird bekannt werden als der erste Tempel, der von den Heiligen der letzten Tage in den Bergen errichtet worden ist. Ich wünsche mir, dass dieser Tempel in den Bergen als stolzes Denkmal des Glaubens, der Standhaftigkeit und des Fleißes der Heiligen Gottes dasteht. Einige Jahre später wiederholte Brigham Young bei einer Generalkonferenz erneut: Wir haben einen Tempel begonnen, den ich noch in jenen 1000 Jahren, da die Erde ruht, hoffe stehen zu sehen. Angesichts dieses geschichtlichen Abrisses staune ich über Brigham Youngs seherische Gabe, dass er erstens darauf bedacht war, dass der Salt Lake Tempel, soweit das damals und dort mit Hilfe der verfügbaren Baumethoden möglich war, so erbaut werden sollte, dass er auch im Millennium noch steht, und dass er zweitens vorhersagte, es werde künftig in aller Welt Tempel geben, ja, selbst Hunderte. So wie damals Brigham Young, achten auch unsere heutigen Propheten sorgsam auch sowohl auf den Salt Lake Tempel als auch auf alle anderen Tempel. Im Laufe der Jahre hat die erste Präsidentschaft immer wieder die präsidierende Bischofschaft beauftragt, sich zu vergewissern, dass das Fundament des Salt Lake Tempels stabil ist. Als ich Mitglied der präsidierenden Bischofschaft war, unterzogen wir den Salt Lake Tempel im Auftrag der ersten Präsidentschaft einer umfassenden bautechnischen Prüfung, wobei wir auch jüngste Fortschritte in erdbebensicherer Bauweise und sonstigen Bautechniken bewerteten. Ich lese Ihnen nun einen Auszug aus unserem damaligen Bericht an die erste Präsidentschaft vor. Bei der Planung und beim Bau des Salt Lake Tempels hatte man auf die ausgefeiltesten Techniken und besten Facharbeiter, Baumaterialien und Einrichtungsgegenstände und dergleichen der damaligen Zeit zurückgegriffen. Seit der Weihung im Jahr 1893 steht der Tempel unverrückbar da, als Leuchtfeuer des Glaubens und der Hoffnung, als Licht für das Volk. Der Tempel wird stets mit größter Sorgfalt betrieben, gereinigt und gewartet, damit er in gutem Zustand bleibt. Die Granitaußenmauern und die inneren Deckenträger und Trägerbalken sind in gutem Zustand. Jüngste Forschungen belegen, dass der von Brigham Young ausgewählte Standort sehr gute Bodeneigenschaften aufweist und über hervorragende Verdichtungskräfte verfügt. Aus dem Bericht ging hervor, dass übliche Reparatur- und Verbesserungsmaßnahmen nötig waren, um den Tempel zu erneuern und zu modernisieren. Dies betraf unter anderem verlegte Platten im Außenbereich, veraltete Versorgungsleitungen und den Taufbereich. Allerdings wurde auch empfohlen, zusätzlich umfassendere Maßnahmen zum Erdbebenschutz vom Fundament an aufwärts in Betracht zu ziehen. Wie Sie vielleicht wissen, war Präsident Brigham Young selbst in hohem Maß in den Bau des ursprünglichen Tempelfundaments involviert gewesen. Seit der Fertigstellung vor 127 Jahren hat der Tempel sehr sicher auf diesem Fundament geruht. Die unlängst vorgeschlagenen Maßnahmen zur Erhöhung der Erdbebensicherheit fußen auf der Technik der Basisisolierung, die man sich zur Zeit des Baus nicht hätte vorstellen können. Sie gilt derzeit als die beste, hochmodernste Bautechnik zur Erdbebensicherheit. Bei dieser erst neu entwickelten Technik wird von ganz unten vom Fundament des Tempels ausgegangen, wo ein wirksamer Schutz gegen Schäden durch Erdstöße erreicht werden soll. Im Wesentlichen wird die Bausubstanz des Tempels verstärkt, sodass dieser unverrückbar stehen kann, selbst wenn Untergrund und Umgebung den Erschütterungen durch ein Erdbeben ausgesetzt sind. Die Instandsetzungsarbeiten am Tempel, bei denen diese Technik eingesetzt werden soll, wurden letztes Jahr von der ersten Präsidentschaft bekannt gegeben. Auf Weisung der präsidierenden Bischofschaft begannen die Bauarbeiten im Januar 2020, also vor ein paar Monaten. Mit der Fertigstellung wird in etwa 4 Jahren gerechnet. Die nächsten 4 Jahre, in denen der schöne, edle, erhabene und ehrfurchtgebietende Salt Lake Tempel instand gesetzt wird, betrachte ich mehr als Erneuerung, denn als Stilllegung. Und wir könnten uns fragen, wie kann die umfassende Erneuerung des Salt Lake Tempels uns dazu motivieren, dass auch wir uns auf geistigem Gebiet einer Erneuerung, einem Wiederaufbau, einer Neugeburt, Auffrischung oder Wiederherstellung unterziehen? Ein prüfender Blick offenbart vielleicht, dass auch wir und unsere Familie von notwendigen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten oder sogar einer erdbebensicheren Hochrüstung profitieren würden. Einen solchen Prozess könnten wir mit Fragen wie diesen einleiten. Wie sieht mein Fundament aus? Woraus bestehen die massiven, stabilen, festen Ecksteine, die Teil meines persönlichen Fundaments sind und auf denen mein Zeugnis beruht? Was sind die grundlegenden Elemente meines spirituellen und seelischen Wesens, die es mir und meiner Familie ermöglichen, standhaft und unverrückbar zu bleiben und selbst den welterschütternden und turbulenten Beben standzuhalten, die wir sicherlich alle erleben werden? Ereignisse, die uns wie ein Erdbeben erschüttern, sind oft kaum vorherzusehen und stürmen mit unterschiedlicher Intensität auf uns ein. Beispielsweise bedrängen uns Fragen oder Zweifel. Wir erleben Bedrängnisse und Unglück oder ringen damit, dass uns an einem Führer der Kirche, einem Mitglied, einer Lehre oder einer Richtlinie etwas missfällt. Die beste Abwehr gegen all das liegt in unserem geistigen Fundament. Was könnten geistige Ecksteine im persönlichen Leben und im Leben der Familie sein? Es könnte sich hierbei um die einfachen, unkomplizierten und doch so wertvollen Grundsätze handeln, wie man nach dem Evangelium lebt. Familiengebet, Schriftstudium, Tempelbesuch, Buch Mormon, Evangeliumsstudium anhand des Lehrmaterials Komm und folge mir nach, Evangeliumsabend. Weitere nützliche Hilfen, die unser geistiges Fundament stärken, könnten die Glaubensartikel, die Proklamation zur Familie und die offizielle Erklärung der lebendige Christus darstellen. Für mich gehören die Grundsätze, die in den Fragen beim Tempelscheingespräch angesprochen werden, zu einer starken Grundlage unseres geistigen Fundaments, besonders die ersten 4 Fragen. Diese sind für mich wie geistige Ecksteine. Natürlich sind uns die Fragen bekannt, da Präsident Nelson sie uns eine nach der anderen bei der letzten Generalkonferenz vorgelesen hat. Erstens, haben Sie festen Glauben an Gott, den ewigen Vater, an seinen Sohn Jesus Christus und an den Heiligen Geist? Und haben Sie diesbezüglich ein Zeugnis? Zweitens, haben Sie ein Zeugnis vom Sühnopfer Jesu Christi und von seiner Rolle als Ihrem Erretter und Erlöser? Drittens, haben Sie ein Zeugnis von der Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi? Viertens, erkennen Sie den Präsidenten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, als den Propheten, Seher und Offenbarer und als den einzigen Menschen auf der Erde an, der befugt ist, alle Schlüssel des Priestertums auszuüben? Erkennen Sie, inwiefern sich diese Fragen als wertvolle Bausteine Ihres persönlichen Fundaments betrachten lassen, sodass Sie darauf aufbauen und es verstärken können? Paulus sprach zu den Ephesern über eine Kirche, die auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut ist. Der Eckstein ist Christus Jesus selbst. In ihm wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Einige der schönsten Augenblicke meines Lebens sind die, wenn ich in aller Welt mit Mitgliedern der Kirche zusammenkomme und durch sie und ihr lebendiges Beispiel des Glaubens an Jesus Christus und sein Evangelium inspiriert werde. Sie haben jeder für sich ein festes Fundament aufgestellt, das es ihnen ermöglicht, den Erschütterungen, die das Leben nun mal mit sich bringt, mit zuverlässiger Erkenntnis und tiefer, dauerhafter Freude standzuhalten. Dazu ein persönliches Beispiel. Vor kurzem sprach ich bei der Beerdigung einer lieben, dynamischen jungen Frau und Mutter, mit der wir befreundet waren. Als sie ihren Mann, einen Studenten der Zahnmedizin, kennenlernte und heiratete, war sie eine erstklassige, unverwüstliche Fußballspielerin. Die beiden bekamen eine entzückende, kluge Tochter. Tapfer kämpfte die junge Frau 6 schwere Jahre lang gegen verschiedene Krebserkrankungen. Trotz der ständigen seelischen und körperlichen Belastung vertraute sie ihrem liebevollen Vater im Himmel und wurde von ihren Fans in den sozialen Medien oft mit ihrem berühmten Ausspruch zitiert: Gott steckt im Detail. Auf die Frage in den sozialen Medien, wie kannst du trotz des großen Kummers um dich herum immer noch glauben, schrieb sie unbeirrbar: weil mich der Glaube durch die dunklen Zeiten trägt. Zu glauben bedeutet nicht, dass nichts Schlimmes passieren kann. Der Glaube lässt mich davon ausgehen, dass es wieder hell wird. Und das Licht wird sogar noch heller sein, weil ich durch diese Dunkelheit gegangen bin. So viel Dunkles ich auch über die Jahre hinweg erlebt habe. Ich habe weitaus mehr Licht gesehen. Ich habe Wunder erlebt. Ich habe die Anwesenheit von Engeln verspürt. Ich habe miterlebt, dass der Vater im Himmel mich trägt. Nichts davon hätte ich erlebt, wenn das Leben einfach gewesen wäre. Die Zukunft in diesem Leben mag ungewiss sein, doch mein Glaube ist es nicht. Wenn ich mich dazu entschließe, den Glauben aufzugeben, dann entscheide ich mich ja dafür, nur noch durch die Dunkelheit zu gehen. Denn ohne Glauben bleibt ja nichts als die Dunkelheit übrig. Ihr unerschütterliches Zeugnis des Glaubens an den Herrn Jesus Christus, das sich in Wort und Tat zeigte, hat andere Menschen inspiriert. Obwohl ihr Körper schwach war, half sie anderen, stärker zu werden. So wie diese Schwester habe ich zahllose weitere Mitglieder der Kirche vor Augen, die sich ebenso dem Kampf stellen und jeden Tag im Glauben vorwärts gehen, in dem Bestreben, wahre und unverzagte Jünger unseres Erretters Jesus Christus zu sein. Sie lernen von Christus, sie predigen von Christus, sie sind bestrebt, ihm nachzueifern. Ob ihr Leben zu Zeiten nun auf sicherem oder auf wackeligem Untergrund steht, so wissen sie doch, dass ihr Fundament stark und unverrückbar ist. Dies sind jene wunderbaren Seelen, die sich an Jesus, den Heiland, anschließen, weil sie die tiefe Bedeutung dieser Textzeile aus dem Lied »O fest wie ein Felsen« erkannt haben. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich mit Menschen zusammen sein kann, die ein geistiges Fundament errichtet haben, mit dem sie der Bezeichnung Heilige gerecht werden und die stark und genügend verankert sind, sodass sie trotz der vielen Turbulenzen im Leben fest stehen können. Wie wichtig ein solches Fundament für jeden Einzelnen ist, kann man nicht genug betonen. Selbst die Kleinsten lernen diesen Grundsatz schon in der Primarvereinigung, wenn sie singen: Der kluge Mann, der baut sein Haus auf Fels, und der Regen fällt herab. Der Regen fällt, die Fluten steigen hoch, doch das Haus auf dem Fels bleibt stehen. Diese grundlegende Lehre ist auch durch die Heiligen Schriften belegt. Der Retter erklärte den Bewohnern Amerikas: Und wenn ihr dies immer tut, seid ihr gesegnet, denn ihr seid auf meinem Felsen gebaut. Wer aber unter euch mehr oder weniger tut als dies, ist nicht auf meinem Felsen gebaut, sondern ist auf sandigem Grund gebaut. Und wenn der Regen fällt und die Fluten kommen und die Winde wehen und an ihn schlagen, so wird er fallen. Die Führer der Kirche erhoffen sich, dass die erheblichen Instandhaltungsarbeiten am Salt Lake Tempel zur Erfüllung von Brigham Youngs Wunsch beitragen, nämlich dass der Tempel so gebaut wird, dass er das Millennium überdauert. Und für die kommenden Jahre ist mein Gebet dies: Mögen die Verbesserungsarbeiten, die wir am Salt Lake Tempel vornehmen, uns alle dazu bewegen und motivieren, als Einzelner und als Familie, bildlich gesprochen, ebenso aufgestellt zu sein, dass auch wir im Millennium noch stehen. Dies erreichen wir dadurch, dass wir der Mahnung des Apostels Paulus folgen, uns einen Schatz als sichere Grundlage für die Zukunft zu sammeln, um das wahre Leben zu erlangen. Ich bete von Herzen darum, dass unser geistiges Fundament unverrückbar wird und unser Zeugnis vom Sühnopfer Jesu Christi und von seiner Rolle als Erretter und Erlöser für uns persönlich zum Eckstein wird. In seinem Namen, ja, im Namen Jesu Christi. Amen.